Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Herbst-Halloween-Homies der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Wir sind der Podcast, der nicht nur an Halloween oder im Monat Oktober über Genrefilme spricht, sondern das ganze Jahr über. Die Freiheit nehmen wir uns, so frech sind wir. Peter, wie geht's?
Ja, vor allem sind wir die Alliteration an Alphabeten.
Auf jeden.
Ansonsten, ja, doch, freue mich auf ein wunderschönes Halloween. Da kann man ja spoilern, ohne zu sagen, wo wir sein werden. Wir werden dieses Jahr einen ganz großen John Carpenter an Halloween auf der großen Leinwand sehen.
Auf jeden Fall, das kann man ja mal sagen. Das Weißhauskino in Köln zeigt The Thing im Original. Was denn, hey?
Ja.
Ein bisschen Werbung machen, oder?
Ja, aber dann kommen die nachher alle vorbei und wollen Autogramme von uns.
Genau. Die kommen alle da, die kommen ins Kino und zahlen ein Ticket und gucken sich den Film an, nur unseretwegen.
Ja, natürlich.
Nein, aber kann ich wirklich nur empfehlen, The Thing auf großer Leinwand im Originalton. Mhm. Es wird großartig. Wir sind auch zugegen. Also, falls ihr irgendwie Bock habt, uns mal zu treffen oder so, bitte nicht an dem Abend, wir sind da privat. Geht lieber mal zum Peter ins Kino und Sprecht den anderen an der Kasse.
Richtig, stimmt. Das hat sich ja letztens einer getraut. Der gute Mann, der mir gar nicht gesagt hat, dass er Patron ist.
Ja, das habe ich auch nur gesehen durch die Nachrichten, die über Patron reinkamen.
Ja, war natürlich nett. Beim nächsten Mal darf der gute Alvin, heißt er, glaube ich.
Oh, Datenschutz.
Ah, ja, stimmt. Ja,
DSGVO. Hast du weggepiept?
Habe ich weggepiept, natürlich. wobei, wir sagen ja auch jedes Mal, wer denn sich das gewünscht hat, weil ohne Nachnamen.
Vornamen kann man ja
sagen. Genau.
Ja,
klar. Ne, Adolf,
Spaß.
Hermann,
Günther, Jürgen.
Genau, Bernhard wird heute noch fallen.
Ja?
Bernhard Herrmann, der Komponist.
Okay. Fällt der?
Der fällt in Ohnmacht, korrekt.
Der fällt einfach hin. Hast du denn ein Foto mit ihm gemacht, mit dem Alvin?
Nee. Wieso sollte ich ein Foto mit ihm machen?
Hast du ein Autogramm geschrieben?
Nein.
Ja, weil manchmal Leute, das ist ja schon mal passiert, dass Leute uns ansprechen irgendwo und dann wollen die halt Fotos machen.
Ja, nee. Nee, der hat sich tatsächlich ganz liebevoll bedankt und das war's auch schon, weil ich war auch ein bisschen überrascht, weil er mich beim Namen benannt hat und ich konnte ihn natürlich nicht einordnen und deshalb war ich ein bisschen perplex und habe auch nicht so souverän reagiert, wie ich es normalerweise tue.
Fuck off! Fuck off! Fuck off me!
Hast direkt zugehauen.
Nee, es waren ja Zeugen vor Ort, deshalb. Also vor allem Security. Ich stand gerade bei der Security, deshalb habe ich mich da zurückgehalten. Nee, ich war einfach auf dem falschen Fuß erwischt und also nach dem Hallo und Dankeschön kam halt von mir natürlich auch ein Danke und ein, zwei nette Worte und das war es dann auch schon.
Ja, ist mir auch schon passiert, da kommt dann irgendjemand auf einen zu, gibt einem die Hand und sagt so, hey Manu. Und ich dann erstmal, natürlich aus Reflex gibt man auch die Hand und so, Hallo. Und dann hat er auch, aber auch am Blick erkennt die dann immer sofort von wegen, ich weiß nicht, wer das ist, weil es kann ja sein, dass man sich irgendwo mal getroffen hat. Keine Ahnung, ich bin noch nicht immer nüchtern unterwegs, wenn ich abends draußen bin. Und dann, stellt sich häufig mal raus, dass der Filmfressen Internet-Fame ist. Aber er kommt genug über uns. Lass mal über unsere Patrons sprechen.
Oh ja.
Unsere Lieblingssupporter. Also wir bedanken uns natürlich bei allen, die hier immer unseren Podcast hören und unsere Videos gucken, die coole Kommentare dalassen und so weiter uns und irgendwie unterstützen. Mhm. Aber am geilsten sind natürlich die Patrons, das ist ja vollkommen klar, denn die geben uns Geld und zwingen uns dazu halt manchmal gewisse Filme zu gucken. Ja. Der Jörgi macht sich ja, man erkennt uns ja auch privat, persönlich, und der macht sich auch mal einen Spaß daraus, um sich dann Zeug zu wünschen, das wir jahrelang gemieden haben.
Ja, besonders du.
Ja, sag nur Titanic. Und in diesem Podcast kommt auch noch ein Film dazu. Kannst ja Jörgi schon mal freuen. Mhm. Ach, ist sogar der erste,
den wir
gleich besprechen. Ach, okay, guck mal, super. Dann habe ich ja schon gesagt, der Jörgi hat sich das Psycho-Remake aus dem Jahr 1998 gewünscht.
Korrekt.
Habe ich noch nie gesehen.
Das war der Grund, weil ich habe den ja tatsächlich schon gesehen.
Ja, ich habe da einen Bogen drum gemacht, weil ich gedacht habe, wozu soll ich mir das angucken? Also was ist der Mehrwert daran? Jetzt habe ich mir den angeguckt und weiß jetzt, was der Mehrwert daran ist, aber dazu kommen wir gleich.
Okay, ich dachte, das wird jetzt ganz schnell, aber gut, bitte.
Du sagst aber immer an, wer sich die dann gewünscht hat, ne? So Vornamen kann man ja sagen.
Genau, ich versuch's. Wenn die Liste korrekt ist, dann sollte das auch funktionieren.
An der Stelle empfehle ich auch gern nochmal alle unsere anderen Halloween-Special-Videos. Da waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Mit dem Alper haben wir über The Exorcist gesprochen, mit dem Thilo über Theater des Grauens. Jetzt am Sonntag kommt unsere Meinung zu Saw X. Ist ein cooles Video geworden. Und das Finale, das Finale wird so gut. Ich freue mich jetzt schon. Also an Halloween selbst kommt noch mal ein Video raus. Halbe Stunde über einen großen Horrorklassiker. Das ist wirklich ein gelungenes Video geworden. Muss ich uns jetzt selbst mal auf die Schulter klopfen. Bin ich sehr zufrieden mit. Aber auch die Podcasts waren cool. Letzte Woche war in der vergangenen Episode war ja der André Hacker zu Gast. Mhm. Das war richtig cool. Mit dem irgendwie anderthalb Stunden Also die Podcast-Version 1,5 Stunden. Ich glaube, wir saßen 2 Stunden zusammen.
Ja.
Ein bisschen länger und haben über Ungeziefer, über Krabbelviecher gesprochen. Creature Feature.
Also ein bisschen autobiografisch.
Genau. Da haben auch einige dann nicht ganz verstanden, was wir mit Krabbeltieren und Gewürmen meinen. Mhm. Und haben dann so gefragt, ob wir denn Jurassic Park nicht auf der Liste gehabt hätten. Das ist kein Scheiß. Das war ein Kommentar. Dann habe ich auch ganz nüchtern nur erklärt, nee, hatten wir nicht auf der Liste. Es ging halt um Spinnen, Kakerlaken, Würmer. Ich weiß nicht, Dinosaurier eher nicht so.
Ja, und vor allem halt auch reale Tiere. Ne? Also es war dann vielleicht mal so ein bisschen
die was gab's ja mal.
Mit Mutierten. Ja, aber gut, für uns halt interessant, weil bedrohlich oder eklig, womit wir uns halt, wo wir halt schon Erfahrungen mitgesammelt haben, in Anführungsstrichen.
Und womit wir auch noch Erfahrungen gesammelt haben, ist der Film Psycho aus dem Jahr 1960 von Alfred Hitchcock.
Aha.
Aber über den sprechen wir gar nicht.
Nee, wäre ja fast ein Beitrag geworden zu den Videos, aber da kam dann Saw dazwischen.
Ja.
Der wird nämlich dann auch von uns an diesem Sonntag besprochen, da auch schon mal ein kleines Foreshadowing.
Wie ich eben auch schon gesagt habe.
Achso, ich hatte nur das Finale im Hörgang.
Mach's ja nichts. Im Jahr 1998 hat Regisseur Gus Van Sant einen Film auf die Leinwand gebracht. Und zwar ist immer die Rede davon, ein 1:1 Remake.
Shot by Shot.
Genau, des Slasher-Klassikers von Alfred Hitchcock.
Genau.
Gus Van Sant kennen wir als Regisseur unter anderem von Elephant, den haben wir mal im True-Crime-Format besprochen mit der Laura.
Genau.
Hat Milk inszeniert und auch den, ich immer gerne empfehle, den Film Don't Worry, aus hier erst vor ein paar Jahren kam der raus. Mit Woody Harrelson und so weiter.
Ah, unterschlägst du hier gerade Good Will Hunting?
Hat er da Regie geführt?
Ja, hat er.
Das ist sein Debüt. Das war sein Debüt.
Not even close!
Nach einem Drehbuch von den beiden hier, Matt Damon und
Matt
Ben Affleck.
Damon.
Genau, nee, unterschlage ich nicht, aber Psycho war schon sein zweiter Film, ne?
Also der kam direkt danach, genau.
Okay, unsere Protagonistin, ich sag einfach, worum es geht. Obwohl eigentlich die Handlung ja klar ist.
Ja, das ist richtig.
Eigentlich dürfte jeder Psycho kennen, ne? Aber ist egal, der ein oder die ein oder andere, man weiß es nicht.
Ja.
Okay, also, wir haben eine Protagonistin hier gespielt von Anne Hesch. Übrigens, rest in peace. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass die Dame schon vor ein paar Jahren gestorben ist.
Stimmt, ja.
Letztes Jahr war es, glaube ich. Ja. Okay. Die hat eine Liaison mit dem Viggo Mortensen und arbeitet irgendwie für einen ziemlich arschigen Typen.
Ja.
Und da kommt noch ein arschigerer Typ rein, der viel Kohle hat und überlässt ihr quasi, beauftragt sie da mit $400,000. Wenn ich mich recht entsinne, waren es im Original 40.000, ne?
Korrekt.
Das hat man dann angepasst, weil das kam mir sehr hoch vor. Aber ich habe gedacht so, nee, 1960 waren es bestimmt keine 400.000.
Ja. Yeah.
Naja, also anstatt 40.000 dann $400,000, die sie auf die Bank bringen soll.
Mhm.
Sie ist versucht, mit dem Geld abzuhauen, durchzubrennen und erwägt das dann auch und begibt sich dann irgendwie auf die Reise in einen anderen Staat. Sie kommt aus Arizona und ist dann irgendwann in der war da so Richtung Las Vegas und da gerät sie ins Visier eines Highway-Polizisten irgendwie, der sie auch ein bisschen verfolgt. Sie holt sich erstmal ein neues Auto und fährt und fährt und fährt, bis sie zu einem Motel kommt. Das ist das Bates Motel. Das wird geführt von dem jungen, charmanten Norman Bates. Hier gespielt von Vince Vaughn.
Ja.
Ja, und dann ist die Frage, also sie kommt auf jeden Fall nicht mehr zurück. Sie wird vermisst. So, der Chef und vor allem der Typ, der das Geld gegeben hat, schickt einen Privatdetektiv los. Hier gespielt von William H. Macy.
Yo.
Ihr auf die Fersen und der kontaktiert unter anderem den Freund, also den Viggo Mortensen, plus die Schwester, hier gespielt von Julianne Moore.
Mhm.
Und die drei alle so nacheinander, begeben sich da auf die Fährte und landen alle in diesem Bates Motel und irgendwie führen da alle Wege immer hin. Und dieser, Norman Bates ist komisch, weil er da irgendwie dann doch das alles so ein bisschen verleugnet und der hat eine komische Mutter oder beziehungsweise eine merkwürdige Beziehung zu seiner komischen Mutter. Und das ist alles ganz dubios, was da passiert und da entfaltet sich dann der Horror, der Terror. weil Spoiler an der Stelle, es sind ja alles hier Horrorfilme oder zumindest irgendwie Psychothriller, alles,
genau.
Alles Genrebeiträge hier, ne? Weil wir sind ja immer noch kurz vor Halloween.
Richtig, muss ja passen.
Soweit die Story. Und das ist in großen Teilen, also sag mal, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, es ist halt Psycho in bunt.
Richtig.
Und nach 1998 transferiert.
Genau, und mit anderen Schauspielern.
Ja, klar, das wäre krass, wenn die alle nochmal vor die Linse bekommen hätten. 38 Jahre später.
Ich wollte eigentlich nur darauf anbrechen oder darauf hindeuten, sie hätten die Fassung kolorieren können und es wäre ein viel besserer Film bei rumgekommen.
Auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Was sollen wir da?
Also ich kann da eine ganze Menge zu sagen.
Die Einstellungen, die Kameraeinstellungen sind 1:1 übernommen und es wirkt halt alles auch so ein bisschen altbacken, weil klar 98 andere Sehgewohnheiten als 1960, aber halt eben auch so vom Pacing und von allem ist das eben noch ganz der alte Film, bis auf, wenn eine Figur da eine andere beobachtet beim Duschen, der legt der Hand an sich an und da bin ich mir, ich habe zwar Psycho das Original schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er sich da keinen wedelt.
Ja, das hätte Hitchcock sich, glaube ich, nicht getraut.
Ja, das wäre auch niemals durch die Zensurbehörde gekommen.
Richtig. Und es ist ja auch unnötig, weil das Beobachten an sich ist ja schon der gruselige Akt, sag ich jetzt mal.
Genau. Es gibt die bekannte Duschszene, die ist auch nahezu 1:1 übernommen.
Ja.
Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Ich wollte dir auch mal ein bisschen...
ich kann gerne einsteigen.
Ja.
Weil ich habe mir den Film tatsächlich das zweite Mal angeschaut. Ich kannte den Film schon und ich habe den damals auch für absolut überflüssig empfunden, aus vielerlei Hinsicht. Ich habe den jetzt auch mit wenig Gefallen nochmal geschaut. Natürlich gerne, weil der Jörg sich den gewünscht hat, aber ich hatte... mir tatsächlich die Zeit genommen und habe den parallel mit dem Original angeschaut.
Oha.
Sodass ich auch wirklich komplett vergleichen konnte. Werde ich jetzt nicht komplett exerzieren. Ne? Du hast ja schon eine wichtige Szene genannt. Fand ich, war auch so mit einer der entscheidenden Szenen. Das Finale ist ein bisschen anders geworden, aber ansonsten hast du wirklich 70%, 80%, 90% des Films. Schwer zu sagen, weil beide Filme gehen unterschiedlich lang. Der von 98 ist 5 Minuten länger, glaube ich, als der von Hitch. Another way around, pal. Liegt aber nur daran, dass die Szenen teilweise ein bisschen unterschiedlich lang sind, sodass ich dann auch immer wieder so ein bisschen spulen musste oder anhalten musste, damit das wieder mehr oder weniger synchron läuft. Aber dann sehen wir immer wieder, dass er wirklich einige Szenen Shot by Shot halt komplett einfach nacherzählt.
Dann da frage ich mich zum Beispiel, was ist der Mehrwert? Weil hätte das jetzt ein Regiestudent, ein Filmstudent gemacht, ja, um zu zeigen, guck mal, ich kann das nachbauen, ich kann das hier rekreieren. Okay, ja. Schön und gut. Aber dann wirklich so als großer Film, der auch, ich weiß, der lief im Kino und alles, ne? Ich habe damals ja auch die Werbung mitbekommen und so, aber es hat mich halt null interessiert. Und es ist halt einfach auch ein bisschen lahm und langweilig, wenn man das halt alles schon kennt.
Ja, vor allem fiel mir halt beim parallelen Gucken auch noch mehr auf. Beispielsweise, ich konnte das Schauspiel der Akteure hier vergleichen. Ne? Also ich konnte Anne Hesch mit Janet Leigh vergleichen. Ich konnte Norman Bates mit Vince Vaughn vergleichen.
Du meinst Anthony Perkins.
Ja, stimmt.
Also ich finde generell, wenn man jetzt ein Remake davon macht, finde ich die Wahl von Vince Vaughn gar nicht mal so verkehrt.
Super, passt.
Weil er kann halt auch das Charmante, er kann so dieses Zwielichtige und er kann das Psychomäßige. Das kann er alles spielen.
Ja, aber das ist
aber halt... Aber er ist kein Anthony Perkins.
Genau, das ist der große Unterschied. Weil bei Anthony Perkins hast du von vornherein nicht den Eindruck, unabhängig davon, dass du damals nicht wusstest, in welche Richtung der Film geht, hast du halt nicht den Eindruck, dieser Mensch könnte einem anderen was antun. Das war die Unschuld, die man ihm angesehen hat. Das war halt eine wesentlich ambivalentere Figur, die Hitchcock hier geschaffen hat, durch Perkins. Und das schafft Vaughn nicht. Der schafft, die dunkle Seite dieser Figur zu zeigen, aber den Rest halt leider nicht.
Klar, wenn man den direkten Vergleich hat, ist Perkins auf jeden Fall überlegen.
Ja.
Ne? Eindeutig. Ich finde trotzdem, also Vince Vaughn ist eine gute Casting-Entscheidung.
Richtig. Weiß ich, hätte man, glaube ich, auch nicht besser treffen können, aber ja, es ersetzt halt nicht den Perkins.
Es ist halt alles nur vollkommen hinfällig und überflüssig, weil das niemand braucht. Es ist auch dann so diese Erklärung am Schluss, ne, die ist ja auch beim Original, also ne, damals brauchte man das, heutzutage braucht man das nicht.
Ja.
Da hätte ich mir lieber sowas gewünscht wie bei Suspiria von Guadagnino, dass man einfach das einfach ein bisschen aufbricht, ein bisschen neuer macht und wirklich in die Jetztzeit, also damals 98, transferiert. Und das hat man einfach nicht gemacht, weil die Geschichte und so, das ist alles 1:1. Deswegen ist es auch vollkommen unerheblich, dass mal eine Kamerafahrt länger geht oder eine Einstellung länger ist oder er sich da einen von der Palme wedelt. Das ist vollkommen egal, weil alles andere ist ja gleich.
Ja. Es ist aber in essentiellen Szenen tatsächlich nicht so geil gemacht wie bei Hitchcock. Wenn wir uns die Duschszene anschauen beispielsweise.
Ich meine nur inhaltlich von dem, was passiert.
Ja, klar. Aber er macht ja Shot by Shot teilweise. Schafft das aber in der Regel nur adäquat umzusetzen, wenn es um in Anführungsstrichen nichts geht. Die Szenen, die ikonischen Szenen aus dem Original, Duschszene und vor allem halt auch die finale Auflösung, die schafft er inszenatorisch nicht ansatzweise so geil umzusetzen, wie Hitchcock das tut. Und das ist echt krass. Und was mir dann auch noch bitter aufstößt, ist, was ich auch nicht verstehe, weil es ergibt wenig Sinn, dass er die Geschichte hier zeitlich versetzt, beziehungsweise es reicht nicht einfach nur aus diesen 40.000, 400.000 Dollar zu machen.
Ja.
Es reicht nicht, die in neue Klamotten zu packen, das alles so in eine neue Zeit zu packen, mit Farbe etc. Wenn sie mit ganz einfachen Dingen nicht umgehen können. Beispielsweise, ne, was die Forensik angeht, sind da ja fast 4 Dekaden zwischen. Aber dennoch zeichnen sie da eine Hauptfigur, die nicht in der Lage ist, einen Tatort so dann zu präparieren, dass man im Nachhinein nicht unbedingt feststellt, dass dort jemand getötet wurde. Und das finde ich albern, weil 1960 war das easy. Ne? Da hast du noch keine DNA-Tests groß machen können, wo du mit einem Tropfen Blut jemanden überführen konntest. Aber 1998 war das doch schon easy, oder?
Einfacher, ja. Aber nicht so wie heute. Also ja, das klar. War auch 98 noch nicht so, dass man jetzt aus jedem, das war kurz nachdem überhaupt DNA oder DNS entschlüsselt wurde.
Ja.
Das kann ich mir noch erinnern. Müsste eigentlich so mit Ende 90er gewesen sein. Ja. Und das war auf jeden Fall ein sehr teurer, schwieriger Prozess. Ja, also du hast es ja schon gesagt, man hätte es einfach kolorieren können, sollen, hätte gereicht.
Ja.
Ich habe den Film überhaupt nicht gebraucht, so überflüssig wie ein Arschloch im Ellenbogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da durchgequält und ich war sehr aufgeschlossen im Film gegenüber.
Ja.
Ich habe gedacht, komm, zieh ich mir rein, es sind ja auch alles coole Schauspieler dabei und so. Aber irgendwie, boah, die Musik lässt halt immer wieder so gute Psycho-Stimmung aufkeimen, aber lässt mich dann doch den guten Film, den ich schon kenne, vermissen.
Ja, und wenn das Finale das Ganze dann auch nochmal torpediert, weil das haben sie dann wirklich, ja nicht deutlich anders gestaltet, aber schon ziemlich anders gestaltet, da fand ich, wirkte das alles nur noch lächerlich und hatte nicht mehr diese Atmosphäre vom Original. Weil ich muss sagen, das Ende von Psycho 1960 finde ich mit eines der stärksten Horrorfinale überhaupt. Das hat mich immer bis ins Knochenmark, sag ich mal, in Anführungsstrichen erschüttert. Fand ich immer sehr stark. Und das ist hier einfach nur albern. Ja, also können wir im Prinzip getrost vergessen.
Nochmal eine Empfehlung für das Original aussprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Danke, Jörgi, an der Stelle.
Hat er uns mit gefoltert. Gut, aber du hast damit auf jeden Fall eine Lücke, die du nicht füllen wolltest, gefüllt.
Wie gesagt, es gibt ja ein paar Filme, die ich absichtlich nicht gucke. Bei manchen, gut, bei Titanic war das jetzt einfach, mich jetzt nicht sonderlich interessiert, aber bin ich davon ausgegangen, dass es ein guter Film ist. Aber hier, das war wirklich...
Für einen Arsch.
Ja, ja, Zeitverschwendung.
Für einen Jörgi sozusagen.
Guck mal, was wir für unsere Patrons alles machen.
Ja, genau, für Geld. Nur nebenbei.
Ja, wir Nudden.
Ja, genau. Wir selbstlosen Filmkritiker hier. Wie sieht das denn mit dem nächsten Patreon-Wunsch vom guten Tom aus? Der hat sich nämlich einen relativ aktuellen Film gewünscht. Der ist aus dem Jahre 2021 und heißt Broadcast Signal Intrusion.
Ja, da wusste ich nichts drüber.
Ja, geht mir genauso.
Also ich konnte mir anhand des Titels, konnte ich mir vorstellen, ungefähr was da passiert, weil ich weiß, was eine Broadcast Signal Intrusion ist.
Ja.
So was Ähnliches wie Tonbandstimmen. Also, und da weiß ich, dass es auf jeden Fall, weiß nicht, war das in den 90ern? Anfang 90er oder so? Keine Ahnung. Es gab es mal in Chicago eine ganz bekannte Situation. Da haben Leute einen Fernsehsender, also da irgendwie den Kanal gekapert, genau, ja, sozusagen. Und dann kam jemand mit so einer Max Headroom-Maske und hat dann dafür, weiß nicht, was waren es, ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ich weiß es im Detail jetzt nicht mehr, aber da irgendwie was gelabert und dann irgendwie das einfach so ein bisschen Piraten-Powerplay-mäßig einfach kurz den Sender übernommen und dann war der halt im nationalen Fernsehen zu sehen auf zig Bildschirmen mit seiner Maske und hat da ein bisschen rumgekaspert und dann war es auch wieder vorbei. Das ist, glaube ich, ein paar Mal passiert. Ich finde, so ein ähnliches Phänomen sind Tonbandstimmen.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt, aber ja, wahrscheinlich den meisten. Habe ich auch mal im Studium was zugemacht, so eine Radiosendung darüber. Auch ein interessantes Phänomen und das ist ja dann auch irgendwie sowas, ne, Überirdisches und keine Ahnung. Da gibt es dann immer ein paar Verschwörungstheorien zu. Naja, und jetzt dieser Film aus dem Jahr 2021, keine Ahnung, der war komplett gar nicht auf meinem Radar und dann habe ich mich schon gefreut, dass das so ein Verschwörungsthriller ist.
Verschwörung? Wie bitte?
Da Tatsachenbericht.
Auf jeden Fall.
Nein, wir haben hier unser Protagonist, der hat seine Frau verloren und geht da auch in Therapie, um das zu verarbeiten. Und der kommt irgendwie so einem Fall von so einer Signal Intrusion, ich weiß gar nicht, wie das deutsche passende Wort dafür ist.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall kommt er da auf die Spur und findet da erstmal ein Tape und dann noch ein Tape und fällt dann wirklich in so ein Rabbit Hole, wie man auf Deutsch sagt. Ja, befasst sich halt voll damit und dann irgendwann zieht er halt Parallelen, weil da in dieser Signal Intrusion gibt es sehr gruselige Bilder, muss man sagen.
Auf jeden
da
Fall.
Da sind irgendwie so Roboter mit so Menschenmasken und auch so Mädchen, die entführt werden, irgendwie sowas. Und da gibt es so Hinweise darauf, wann das passiert sein könnte und wo das passiert sein könnte.
Genau.
Und er zieht dann Parallelen zu dem Verschwinden seiner Frau.
Gemeinsamkeiten werden dort aufgedeckt.
Genau. Und dann ist er, dann wird er halt zum Ermittler. Und dann begibt er sich halt auf den Pfad und trifft in dunklen Gassen, in Hinterhöfen irgendwelche Leute, die vermeintlich dann irgendwelche Infos haben und so weiter und findet eine Verbündete und ist dann auf der Jagd nach einem angeblich dritten Tape, das es noch gibt.
Ja.
Und ja, kommt dann hoffentlich irgendwann bald dieser Verschwörung auf den Grund.
Ja, korrekt.
Ja, so ist das. Peter, was hast du zu dem Film zu sagen?
Ich hatte den auch 0,0 auf dem Schirm und ich muss sagen, der hat mich echt überrascht,
mhm,
weil der mich schon eine Zeit lang, ja, nicht unbedingt gefesselt hat, aber er hat mein Interesse geweckt.
Ja, meins auch.
War da schon dran interessiert, zu wissen, was da so die Auflösung ist. Vor allem, weil diese Intrusion, diese Bilder, die da halt über den Fernseher flimmern, beziehungsweise die dort, die findet er ja auf so Aufnahmetapes, ne, weil der in so einem, ja, in so einem Studio halt arbeitet und mit den Videotapes da irgendwas macht. Und die Aufnahmen aus den Shows da, die sind schon
verstörend.
Auf jeden Fall.
Gruselig auch.
Ja, vor allem, ne, so dieses VHS-Tape-Feeling, dazu dann noch das Ganze immer sehr dunkel gehalten. Düstere Klänge dazu. Quasi, man hat halt immer das Gefühl, dass jemand hinter ihm steht, so mehr oder weniger. Und dann haben wir halt das Klassische, das, was in den Filmen immer funktioniert. Nicht erst seit The Ring, aber ich finde den so von den modernen Filmen eigentlich immer ein cooles Beispiel dafür, wie interessant so eine Recherche auch sein kann, wie interessant die aufgearbeitet werden kann. Er bewegt sich dann viel in Chatrooms, ne, wie du sagtest hier mit dem Katzenbau, Kaninchenbau, so ja. Richtung Matrix, ne, wo man dann halt so wirklich eintaucht in diese Welt, weil man halt diese paranoide Vorstellung davon hat, dass das halt was mit dem Verschwinden seiner Liebsten zu tun hat. Und dann konstruiert man natürlich auch Bezüge. Aber wir kriegen halt immer so viel Informationen, dass wir halt auch selber immer so ein bisschen dran glauben.
Ja, das ist natürlich das, was einen dann bei so einem Film bei der Stange hält, wo ich dann auch sage, das erinnert mich so an diese Paranoia-Thriller aus den 70ern, vielleicht 80er noch. Hat so ein paar Parallelen auch zu Blowout, ne, wo dann irgendwie John Travolta ist es ne, da die ganze Zeit die Tonbänder abhört.
Ja, genau.
Barbarian Sound Studio auch so ein bisschen in die Ecke, würde ich so als Vergleich nehmen.
Ja.
Aber auch Kaninchenbau hast du gesagt, Rabbit Hole. Die Kollegin, die ihm hilft, heißt Alice.
Aus der Wonderland.
Es gibt so ein paar sehr eindeutige Anspielungen auf Alice im Wunderland.
Aber er hat dann zwischendurch immer wieder so ein paar Momente, wo wir dann selber auch überrascht sind. Ich sag zum Beispiel Selbstmord, habe ich in dem Moment gar nicht mit gerechnet.
Echt nicht? Oh, das wundert mich jetzt. Da muss ich kurz einhaken, weil das ist nämlich genau eine Schwäche des Films, finde ich, weil er nicht um diese Klischees drumherum kommt. Es ist dieses typische im Hinterhof, dann kommt da einer an und bringt Infos und dann der eine, der schon in dem Kaninchenbau war und keine Ahnung, und dann, mich hat das irgendwie nicht so überrascht, weil das eigentlich etwas ist, was sehr häufig in solchen Filmen vorkommt.
Okay, aber es wurde anders aufgebaut, weil die eine Figur, die dazukommt, zumindest wird das inszenatorisch so inszeniert, als würde sie auf eine Person treffen, die sie kennt. Und das ist ja nicht so. Das heißt, für mich ergab diese Szene am Schluss null Sinn. Und die wird letztlich auch nicht wirklich aufgeklärt. Also diese Dreierkonstellation, da verrate ich jetzt ja nicht viel, diese Szene hat für mich keinen Sinn ergeben.
Es ist einfach nur, dass die Person da einfach fertig ist.
Ja, ja, klar.
Das ist einfach dieses Beschäftigen mit dieser Theorie und diesem Hinterherlaufen, also so den Drachen zu jagen und irgendwie nie zu bekommen, den weißen Wal, einfach davon müde ist und kaputt und fertig und einfach nicht mehr leben möchte.
Das habe ich auch verstanden. Aber das funktioniert nur für die eine Person und für die, was sie macht. Aber der Rest der Inszenierung sagt eigentlich, es gibt eine Verbindung zu einer anderen Figur, die dann ganz theatralisch, ganz dramaturgisch entschleunigt in Zeitlupe diese scheiß Treppen runterläuft.
Ja, das ist aber für einen Bruchteil einer Sekunde.
Nee.
Es hat anscheinend nichts damit zu tun.
Das fand ich halt albern.
Das ist ein roter Hering halt.
Genau, das ist die Sache. Und das gab es halt leider häufiger.
Ja, also ich war da auch dabei, einen Großteil der Zeit. Ja. Hat mich das echt gepackt auch. Ich mag sowas einfach. Ich mag diese Thriller. Das hat mich auch an Pi erinnert von Aronofsky. So dieses sich da komplett drin verlieren. Ich hatte allerdings immer so diesen Abstand dazu, immer schon gedacht von wegen, okay, gut, der Typ verliert sich, weil es eben auch eine Figur gibt, die ihm ständig sagt, so von wegen, ey, pass mal auf, ne, genau. Du bist da jetzt Hals über Kopf drin, kommst da nicht raus. Also es ist nie wirklich so, dass ich da vollkommen gedacht hätte, ah ja, jetzt doch irgendwie. Mhm. Und dann das Ende fand ich auch ein bisschen enttäuschend.
Ja, auf jeden Fall. Sehr nüchtern vor allem.
Ja, da wird der Film wirklich schwach. Das finde ich halt schade, dass er eben es manchmal nicht schafft, über diese Klischees hinauszukommen. Mhm. Und das Ende war dann leider ein bisschen enttäuschend. Also das insgesamt ist dann eher so ein, also das Fazit ist dann bei mir, ja, der ist in Ordnung.
Ja.
Aber der hätte mehr sein können, der hätte cooler sein können.
Ja, definitiv.
Zum Beispiel die Filme, die ich gerade genannt habe, so die mir immer wieder in den Kopf kamen, die sind alle ihm überlegen.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, der ist passabel, war jetzt keine große Zeitverschwendung, wie das der Psycho beispielsweise ist. Der hier hat auf jeden Fall schon eine größere Daseinsberechtigung und kann
absolut
zeitweilig dann doch schon für ein bisschen Spannung sorgen. Fand ich auch schauspielerisch ganz in Ordnung. Der Typ, der war mir von Anfang an relativ sympathisch. Ist ja auch wichtig, weil wir ja mit ihm gehen und das ja miterleben. Und wir wollen ja dann letztlich auch, dass er seine Frau findet, beziehungsweise aufklärt, was passiert ist. Ja, aber wenn es dann so ernüchternd endet, ist es natürlich schade.
Dann lass uns doch ein Katzenauge auf den Film von Louis Teague aus dem Jahr 1985 werfen.
Gerne.
Eine Stephen King-Verfilmung.
Korrekt.
Louis Teague ist übrigens ein Regisseur, der sehr viel gemacht hat, unter anderem der Horror-Alligator.
Ah.
Cujo, der hier auch einen kleinen Cameo-Auftritt hat.
Ja, es gab ja ein paar.
Oder Wedlock, den wir auch mal besprochen haben für Play on Pictures.
Ah.
Oder auch ein Film, den ich als Kind gerne im Fernsehen gesehen habe, ist Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil mit Michael Douglas und Catherine Turner.
Ja, schöner Film.
Da hat er auch Regie geführt. Und Katzenauge, ich dachte, ich hätte den nicht gesehen und habe mir den dann reingezogen und dann ist mir eingefallen.
Okay, oh,
den habe ich ja schon mehrfach gesehen. Das ist nämlich so ein Film, der in den 90ern sehr häufig im Fernsehen lief.
Okay.
Den konnte man sehr häufig, lief der abends. Und ja, es ist ein Episodenfilm. Das Drehbuch hat Stephen King geschrieben auch.
Mhm.
Und wir haben hier drei Geschichten. Die erste ist so eine, die dürfte doch dich als ehemaligen Raucher ansprechen.
Die erste ist direkt auch mit einem schauspielerischen Highlight.
Ja, ist halt die Sau, ne? Die Wutz.
Die Sau?
Ja, die Wutz. Die James Wutz.
Ach so. Ja, ich habe das Wort Wutz jetzt tatsächlich gerade nicht einordnen können. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, ne?
Mhm.
Ja, der spielt einen Raucher, der sich das Rauchen abgewöhnen sollte. Er möchte es auf der einen Seite selbst, aber vor allem seine Frau möchte das. Und dann kommt er in so eine Klinik. Und er lernt in dieser Klinik auch direkt die Folgen, beziehungsweise wie das die Beziehung tatsächlich zum Partner auch beeinflussen kann. Wir ahnen schon Böses, denn wir sehen hier, dass ein Mann im Vorfeld sich das Rauchen hat abgewöhnen lassen. Das hat aber anscheinend der Frau nicht so gefallen. So ein bisschen Foreshadowing, ohne zu zeigen, worum es wirklich geht.
Man kann schon sagen, dass die Methoden sehr rabiat sind.
Unkonventionell auf jeden Fall. Also es ist im Prinzip eine Erpressung. Also wenn du nicht mit dem Rauchen aufhörst, dann machen wir dies und das. Und zwar sehr rabiat. Es geht um körperliche Gewalt, die hier angedroht wird.
Ja, und vor allem nicht der Person, die das Rauchen sich abgewöhnen soll gegenüber, sondern erstmal der Familie.
So, und die Sache ist halt, er schafft die ersten Tage nicht zu rauchen, aber wird dann natürlich kribbelig, ne? Die Sucht ist halt groß, die die Entzugserscheinungen, genau.
Kennst du doch noch.
Nee, da hatte ich nie. Das ist das Krasse. Ich hatte nie Entzugserscheinungen. Also zumindest keine wirklichen körperlichen, wie ne, Schweißausbrüche und weiß ich nicht was. Irgendwas, was das kompensiert, Fressen oder so, das hatte ich tatsächlich nie. Es war halt der Wunsch, irgendwie eine Kippe zu rauchen, aber es hat sich halt körperlich nie wirklich geäußert. Aber bei ihm ist es ein bisschen härter, aber die Agentur hat er natürlich den Trumpf in der Hand. Die Frau, die gequält werden sollte, wenn er denn eine raucht. Denn er wird die ganze Zeit beobachtet und jeder Fehltritt könnte das Problem schlimmer machen.
Und da wieder Paranoia, ne? Verfolgung.
Genau.
Aber hier ist es halt wirklich, dass die Leute ne, den James Woods verfolgen.
Korrekt.
Finde ich eine sehr gelungene Geschichte.
Auf jeden Fall.
Spoiler ist meine Lieblingsgeschichte daraus. Also finde ich die stärkste.
Okay.
Sehr, sehr cool, diese Idee allein. Irgendwie so Rauchen aufhören und dann, dass so die Methoden halt so wirklich extrem sind.
Mhm.
Und hier spielt auch schon Drew Barrymore mit, als die Tochter von James Woods. Und die spielt in der letzten Episode auch mit. Ja, also die Episoden sind auch nur ganz lose, sie sind gar nicht miteinander verbunden. Das ist eigentlich, sehen wir nur eine Katze. Die wird am Anfang von Cujo verfolgt.
Das ist die süßeste Verbindung zwischen Episoden in einem Episodenfilm, die ich je gesehen habe.
Ja, es ist eine Katze halt.
Ja.
Es ist eine Katze, die rumläuft. Also die Episoden haben inhaltlich keine wirkliche Verbindung.
Das ist richtig. Aber diese Katze weiß diese Episoden homogen zu verbinden, zu einer Einheit.
Na, du übertreibst. Nur weil die Katze süß ist.
Die ist voll süß. Aber es ist eine Rahmenhandlung. Die Katze, die halt quasi, ne, deshalb auch Katzenauge.
Die hat das Shining.
Halt, genau. Nee, aber die sieht halt diese drei Geschichten und erzählt es quasi aus ihrer Perspektive, weil sie auch wirklich häufig ganz nah am Geschehen dran ist. Und sie hat ja dann auch schon in der ersten Episode, spürt sie die Gewalt, die von dieser Agentur ausgeht. In der zweiten ist sie direkt mit oben im Hochhaus dabei, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und am Schluss ist sie ja sogar aktiver Kämpfer. Das ist
der Protagonist.
Genau.
Ja. Ja. Ja, sie kriegt ja so eine Erscheinung da von der Drew Barrymore, die sagt, hilf mir, ganz am Anfang.
Ach stimmt, genau.
Nachdem, und das wollte ich halt sagen, die ganze Zeit, Cujo verfolgt sie und dann hält ein Auto an und das ist Christine.
Genau, richtig.
Es sind halt hier so Cameos, es sind halt so ne, Verzweigungen zu anderen Stephen King-Geschichten.
Richtig.
Und Cujo ist natürlich doppelt lustig, weil der Regisseur Louis Teague natürlich den Cujo auch inszeniert hat. Ja.
Das ist so lustig.
Ja, fand ein Schmunzler, hat es mir abgerungen. Und das habe ich zum Beispiel vergessen, das wusste ich nicht mehr. Okay, zweite Geschichte.
Warte ganz kurz. Stärkste Szene in dieser Episode fand ich den Auftritt auf der Party, wo er wirklich dann diese Entzugserscheinung hat, alle mit Zigaretten und dazu dann auch noch Every Breath You Take von Sting beziehungsweise The Police. Fand ich.
Ja, aber es passt halt gut, weil in dem Song auch dieses I'll be watching you halt vorkommt und die halt ihn auch die ganze Zeit beobachten.
Ja, genau.
Also sehr subtil. Ja. Nein, aber es ist lustig, weil der Song kommt ja auch am Abspann vor. Naja, der kommt auf, ist auf jeden Fall hier gefeatured und ist auch ein geiler Song natürlich.
Auf jeden Fall. Zweite Folge. Ist meine Lieblingsepisode. Ich glaube, wir vergessen mal so ein bisschen, was die Katze jetzt hier noch für eine Rolle spielt.
Oh, wir haben ganz vergessen in der ersten Episode, klar, James Woods natürlich großartig, aber sein Gegenspieler, der Chef der Agentur, Alan King, der ist halt so diabolisch, fies, böse, der ist großartig.
Auf jeden Fall. Aber die zweite ist dennoch tatsächlich meine Lieblingsepisode.
Ich mag die auch gern, die ist cool.
Vor allem, weil die auch quasi schön rund ist, weil sie im Prinzip davon erzählt, dass ein, ich weiß gar
reicher
nicht
mehr, Sack.
Nee, das ist umgekehrt, der Typ, der einmal rumlaufen muss. Ich weiß jetzt gar nicht.
Achso, Robert Hayes übrigens aus Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Genau, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr die Verbindung zu dem reichen Sack.
Der fickt seine Frau, das ist die Verbindung.
Aber das ist ja nicht
der ist
nett.
Tennislehrer und hat die Frau des reichen Sacks gebumst, der Striker.
Okay, und zur Strafe schickt er ihn einmal im Hochhaus über den Sims. Und wenn er es schafft, kriegt er Geld, Frau und sein Leben. Irgendwie so in der Richtung. Ne? Und er muss dann halt wirklich in, weiß ich nicht wie viel, 100 Metern Höhe, also wollen wir nicht übertreiben, ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr windig dort, muss er halt auf einem ganz schmalen Sims, also einem Vorsprung, am Gebäude einmal komplett den ganzen Komplex halt umrunden und hat dann einige Obstacles, eine Taube, die ihm den Fuß kaputt pickt. Dann natürlich der Boss, der dann auch mal nachhilft und mit einer Trompete oder mit so einer Hupe, mit Wasser. Das heißt, er macht das dann auch noch schön rutschig für ihn und solche Geschichte.
Die Hupe, die ist ja auch vor allem der Schlussgag auch noch.
Genau. Und das fand ich spannend, weil wir hoffen natürlich, dass er es bis zum Schluss schafft und hängen halt quasi mit ihm. Genauso wie die Katze. Ne? Da ist halt die Verbindung auch wieder, die ist halt dort in diesem Hochhaus und beobachtet und jubelt ihm, feuert ihn an.
Sie ist ja auch Gegenstand der Wette am Anfang.
Genau. Ich muss sagen, das finde ich sehr spannend, was hier passiert. Ist zwar natürlich kurzweilig, also es ist auch sehr simpel, aber hat dann auch noch eine schöne Auflösung. Die hat mir echt gut gefallen.
Ja, die mag ich auch. Also es ist ein cooler Episodenfilm, auf jeden Fall. Wie gesagt, halt schon zigmal gesehen. Ist so ein Ding, was wirklich häufig im Fernsehen lief. Mhm. Ja, und sollen wir zur letzten Episode?
Gerne.
Also meines Erachtens ist das die schwächste, heißt aber nicht, dass sie schlecht ist aus meiner Sicht. Drew Barrymore, damals natürlich noch jung, 85, ist ein Kind, das, wie soll ich sagen, die ist einfach ein Kind.
Ja.
Da kommt irgendwann so ein Wesen zu ihr.
Kobold.
Ein Kobold, ja, Spoiler.
Nee.
Doch, das ist das Problem der Folge auch. Die Folge zeigt zu früh, was das für ein Viech ist.
Okay.
Sag ich gleich, wie man das hätte vielleicht ein bisschen interessanter gestalten können.
Nicht zeigen.
Doch, ich zeige das.
Nein, den Kobold nicht zeigen.
Also, ja, aber erst später zum Beispiel. Wir sehen, dass halt so ein Kobold sich einnistet bei ihr. Der kommt dann nachts aus der Wand und irgendwie möchte er ihre Seele rauben oder irgendwie den Atem stehlen.
Genau.
Und so weiter und so fort. Das, was man ja Katzen nachsagt, wenn sie irgendwie auf der Brust liegen. Richtig. Nachts, wenn man schläft, weil das anscheinend irgendwie schon mal passiert ist bei Kindern oder so. Naja, und die Katze, die mit dem Katzenauge, die sieht das und
Der General,
genau, verteidigt sie. Und daraufhin möchte die Drew natürlich die Katze behalten. Die Eltern halten das für keine gute Idee, vor allem die Mutter findet das kacke, weil ja, Katze, die hat auch einen Vogel gejagt und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt es des Nächtens auch mal zu einem Kampf zwischen dem, die hat auch einen Vogel im Zimmer und zwischen der Katze und dem Kobold und dabei geht. Nee, stimmt gar nicht. Der Kobold will den Vogel essen. So rum. Und dann kommt die Katze. Egal. Und die denken alle, dass natürlich die Katze den Vogel gegessen hat. Es ist auf jeden Fall so, dass die Eltern einfach der Tochter nicht glauben. Das ist das, worum es geht.
Genau. Denken natürlich, die Katze ist der Übeltäter.
Ja, also dass Eltern kein Vertrauen zu Kindern haben und dass sie immer denken, die spinnen sich Sachen zusammen und nimmt die Katze in Schutz und so weiter und so fort. Aber es stellt sich heraus, tatsächlich war da so ein Kobold. Das zum Beispiel hätte man ja spannender gestalten können, indem wir auch lange nicht wissen, dass es wirklich so einen Kobold gibt. Indem wir auch die ganze Zeit denken, ach ja, komm, was hat die denn? Ne? So, die will jetzt hier die Eltern verarschen, sodass wir Wenn man nämlich dann erst den Kobold sieht, wenn sie, also das, die Drew Barrymore, den auch sieht, hätte man so eine überraschende Wendung gehabt, wäre es ein bisschen spannender gewesen. Also das hat mich früher nicht gestört, aber das ist mir jetzt beim Gucken aufgefallen. Ich fand schon, dass die Folge sich ein bisschen gezogen hat.
Das hätte aber tatsächlich für mich nur Sinn ergeben, wenn das nicht die letzte Episode gewesen wäre. Weil du hättest ja dann auch, oder wir hätten ja dann auch tatsächlich denken müssen, dass die Katze ist.
Ja.
Ja, aber das funktioniert halt nicht, wenn du die zwei Episoden davor hast. Wenn du das als erste Episode so gemacht hättest,
ja,
ne, dann hätte das Sinn ergeben, weil dann hättest du ab der zweiten Episode gewusst, ach, hier, die Katze ist eigentlich unser lieber, süßer Protagonist, der hier alle Geschichten miteinander verbindet und keine Gefahr darstellt, weil uns war ja von seit den ersten zwei Episoden klar, von der Katze geht keine Gefahr aus.
Gibt es denn nicht eine Fassung, wo das die erste Geschichte ist?
Das wüsste ich nicht.
Ich meine, ich habe mal gelesen, dass es eine Fassung gibt, da sind die, ich glaube, die erste und die dritte Geschichte getauscht.
Okay, kannst ja letztlich auch einfach selber ändern, ne? Die Reihenfolge, also digital. Ja.
Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass sich die Folge dann doch ein bisschen zieht und dafür, dass es die schwächste ist und die am Ende kommt, finde ich es ein bisschen...
Ja, noch ein Grund mehr, die nach vorne zu packen, ne?
Ja, die anderen beiden finde ich wesentlich stärker, interessanter und so.
Ja, was schade ist halt, hier fällt halt Greenscreen auf. Das war bei den anderen nicht so der Fall. Ich fand es dann letztlich eine nette Abschlussgeschichte. Ich würde auch sagen, es ist die schwächste, auch wenn Drew Barrymore süß als Kind war.
Auf jeden Fall.
Klar. Und letztlich auch dieses, ne, Monsters are real hier, eine kleine, kurze, knackige Geschichte, sag ich mal, bringt. Aber was wir tatsächlich vergessen haben, ist in der ersten Episode diese, ich weiß nicht mehr genau, ob es die Agentur war, die so hieß, oder ob das irgendein Schriftzug irgendwo war oder so. Ich glaube, die Agentur hieß so. Final Solution, ne, was ja eigentlich...
Krass,
ne?
Das heißt Endlösung, ne?
Richtig.
Die Firma heißt nicht so, oder?
Also ich habe Final Solution habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Oder vielleicht das Programm heißt so, irgendwas so in der Richtung.
Aber meinst du das echt, dass das so einen Unterton hat?
Ich denke schon. Ja, weil ich meine, es ist ja auch Folter im Prinzip.
Ja, ja, und der Alan King ist da so voll der Diktator. Okay, gut, habe ich gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt.
Ja. Also könnte ich mir gut vorstellen. Wenn dem so ist, ne, groß ausgearbeitet ist das nicht, ne, ist maximal angedeutet, aber das würde ich schon so sehen.
Dafür hat das aber auch eine ziemlich zynisch lustige Pointe, die erste.
Ja, ja, stimmt schon.
Und von der Pointe her finde ich zum Beispiel die erste halt am besten. Also gut, die dritte hatte keine wirkliche, die zweite halt schon so, also mit der Hupe ist auch witzig, aber die erste hat schon so die coolste.
Das stimmt. Finger ab. Ja, aber ich würde sagen, insgesamt erstens drei nette Stephen King-Geschichten, aber vor allem ein netter Episodenfilm. Also ich finde, der hat jetzt auch verdient, diesen Platz in der Mitte, weil ich eher weniger zu kritisieren habe. Und ich finde, das kann man sich gut leicht durchschauen. 90 Minuten, ne, jede Folge knapp eine halbe Stunde, sowas in der Richtung. Hält bei Laune. Gut, man hätte das dramaturgisch gerne anders aufarbeiten können. Also ne, die Reihenfolge halt ändern können. Aber ich gucke mir das immer ganz gerne wieder an. Finde ich nett. Was wir allerdings natürlich total vergessen haben, ist zu sagen, wer sich das gewünscht hat.
Ja, wer war das denn?
Das war der gute Guess.
Ach, guck mal, gibt's doch gar nicht. Der alte Stephen King-Fan.
Genau, von den Bewegtbild-Banausen.
Guess, der alte Haudegen. Ja, ja, gut, dass der sowas kennt. Der ist ja mit sowas bestimmt dann auch aufgewachsen.
Ja, gut.
Mehr oder weniger.
Sind wir ja auch.
Ja, Guess ist noch ein bisschen älter.
Das ist richtig, sieht man ihm aber auch an.
So ist es. Aber ja, an so einem Halloween-Abend finde ich auch cool, vielleicht mal so ein paar Episodenfilme zu gucken.
Ja.
Die gehen halt schneller vorbei, weil jede Folge meistens so 20, 30 Minuten geht.
Ja.
Da kann man sich auch mal so einen schönen Abend machen, indem man einfach so zwei, drei Episodenfilme hintereinander guckt. Und dann hat man so, ja, in der Regel zwischen, weiß ich nicht, 6 und 10, 11 Episoden an Horror, an kleinen Horrorgeschichten, meistens mit einer lustigen Pointe am Ende. Ja, finde ich, geht immer. Haben wir auch, glaube ich, schon mal in einem Video empfohlen. Ein paar coole Episodenfilme können wir nächstes Jahr eigentlich auch mal wieder machen.
Ja, auf jeden Fall. So, ne, die Geschichte ist ja, wir haben uns jetzt hier mal...
Versammelt.
Genau. Nein, wir haben nicht die Lostrommel in Bewegung gesetzt, sondern wir haben einfach mal geguckt, was haben sich unsere liebsten Unterstützer denn so gewünscht.
Das wäre aber viel cooler gewesen, wenn das jetzt Zufall gewesen wäre.
Ja gut, aber das kannst du ja keinem verkaufen. Ja. Nee, aber was geht so am ehesten in Richtung Horror? Es ist noch ein Film dabei, den man vielleicht in die Richtung nehmen könnte. Weiß ich, vielleicht kommt er ja demnächst. Zufällig. Aber bewusst entschieden haben wir uns dann auf jeden Fall für einen weiteren Pick vom guten Tom. Der hat sich nämlich den Dark Waters gewünscht.
Ja.
Von dem du ja schon das ein oder andere Mal geschwärmt hast und ich den tatsächlich zum ersten Mal sehen musste.
Oha. Ja, was mich wundert, ich habe gedacht, ich hätte sogar schon über den gesprochen.
Das dachte ich ehrlich gesagt auch, aber ich habe es nicht gefunden.
Ich auch nicht. Ich habe wirklich geguckt in den Cinephile-Folgen und auch in unserer Liste, da stand es nicht drin, habe ich mich mal wieder verschätzt.
Aber dieser ist halt, vielleicht hast du darüber gesprochen, es war nur so kurz, dass es für mich nicht erwähnenswert war, das zu erwähnen. Verstehst du?
Ja, ich habe, auf jeden Fall weiß ich, dass ich auf Instagram da mal ein, zwei Posts zu gemacht habe.
Hm. Vor allem du hast ja das Mediabook, oder?
Genau, da habe ich auch eine etwas ausführlichere Geschichte zu erzählen. Soll ich die mal voranschieben erstmal?
Ja, ich höre dir gerne zu, weil ich mich da eben ein bisschen zurückhalten werde.
Wieso, bist du eingeschlafen beim Film, oder?
Ich habe den zweimal geschaut. Nein, das
so,
war...
So gut findest du den.
Nein, das war aber auch ein Spaß.
Ich habe den jetzt auch schon zum, ich glaube, dritten Mal geguckt. Okay. Ja, aus dem Jahr 1993 und es müsste 2019 gewesen sein, da hat Wicked Vision eine Sonderveranstaltung in der Schauburg zu Gelsenkirchen-Bur veranstaltet. Und zwar war da der Regisseur Mariano Baino vor Ort und die haben den Film gezeigt auf der Leinwand.
Wow.
Dark Waters, weil Wicked Vision zu dem Zeitpunkt das Mediabook aufgelegt hat. Das ist wirklich ein fettes Teil.
That's what she said.
48-seitiges Booklet. Also erstmal gibt es ein paar sehr schicke Cover. Und der liebe Christoph N. Kellerbach hat mir, weil ich an dem Tag krank war, das weiß ich noch ganz genau. Es war Sommer und ich hatte fiese Grippe, ich hatte wirklich Fieber und alles. Wollte unbedingt dahin, aber es ging einfach nicht. Körperlich war es nicht möglich. Und dann bin ich leider zu Hause geblieben oder musste zu Hause bleiben. Aber der Christoph N. Kellerbach hat mir ein unterschriebenes Mediabook mitgebracht.
Der hat dir das unterschrieben? Cool. Was soll denn das?
Genau, der Christoph hat das einfach unterschrieben. Ja. Er hat es natürlich vom Regisseur unterschreiben lassen und hat es mir dann mitgebracht.
Okay.
Was ich sehr, sehr cool finde.
Hat kein Geld dafür genommen?
Er hat es mir geschenkt. So ein guter Freund ist das.
Wird ja immer romantischer.
Auf jeden Fall. Die Bromance ist stark. Naja, auf jeden Fall. Booklet mit einem Text von Michele De Angelis. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass David Renske die deutsche Version, also dass er das übersetzt hat. Und die deutsche Version, also der Text ist auf Deutsch und auf Englisch drin. Ja. Das finde ich immer eine coole Sache, so dass es auch für internationale Käufer interessant ist. Und da schielt ja Wicked Vision ja auch immer häufiger hin. Also die haben ja auch immer mehr internationale Kunden.
Ja.
Und da sind zig Featurettes drauf. Ist Audiokommentar mit dem Regisseur und mit Michele De Angelis. Dann Vorwort von Mariano Baino. Es gibt ein Video-Essay vom guten Pelle Felsch. Schöne Grüße, er hört unseren Podcast nicht. Macht nichts. Ich mag ihn trotzdem. Es ist auch ein Bujo-Kollege. Ein Video-Essay hat er gemacht. Das nennt sich Beneath Dark Waters. Featurettes, 1000 Extras. Ich hab mir gar nicht alle bisher angeguckt, aber in ein paar reingeschaut. Normalerweise heißt es ja ohne Stiegel, ohne mich. Ne? Hier kein Bonusmaterial von Stiegel, von unserem Lieblingssteigel. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber trotzdem ist es eine fantastische Version. Da sind noch ein paar geile Zeichnungen im Mediabook drin. Hm. Ja, ist wirklich gelungen, lohnt sich. Besorgt's euch. Besorgt euch den Film. Verstehen Sie?
Ich besorg's dir gleich, Junge.
Und jetzt sagst du, worum es geht, was die Geschichte ist, oder soll ich das sagen?
Boah, wenn du mir erlaubst, das in einem Satz zu sagen, dann kann ich das gerne machen, weil ansonsten bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil...
Es reicht ja ein Satz. Also, oder zwei.
Okay, eine junge Dame.
Die Elizabeth.
Genau, die reist nach dem Tod ihres Vaters ihm quasi hinterher auf eine Insel.
Richtig.
Um dort herauszufinden, warum...
Was da los ist.
Genau. Ja, mehr oder weniger. Und vor allem, warum er dort ein Kloster gegründet hat.
Und finanziell unterstützt hat, ja.
Ja.
Das ist es.
Ja, genau.
Das ist es. Und dann sehen wir die Elizabeth dabei, wie sie in diesem Kloster umherwandert und immer mehr über die Nonnen, über verschiedene Rituale und vor allem über sich selbst, ihre Herkunft und ihre Familie erfährt. Also ein Familiendrama, könnte man sagen. Es ist auf jeden Fall, es ist eine kunterbunt gemischte Produktion. Also es läuft eigentlich, weil der Regisseur ist Italiener, es läuft eigentlich so als italienischer Film.
Hm.
Allerdings, glaube ich, russische Investoren.
Ja, der wird nämlich bei den Amis, also in der amerikanischen Lektüre wird er als russischer Film geführt. Und ich glaube, in der europäischen wird er dann hauptsächlich als italienischer Film geführt.
Ja, guck mal, wir gucken auf die Kunst. Die Amis gucken immer, wo kommt das Geld her? Ja, so ist das. Mit russischem Geld finanziert, auch in Russland gedreht, deswegen wahrscheinlich auch.
Ah,
ne?
Okay.
Also diese ganzen Aufnahmen da vom Strand und so ist halt die Krim. Die Crew zum größten Teil britisch und die Darsteller ukrainisch.
Ah, krass. Kannst du dir heute nicht mehr vorstellen?
Nee, diese Kombination eher weniger. Ja, und das ist, finde ich, ein besonderer Film, weil der besonders atmosphärisch ist. Der erzählt sehr viel über die Bilder.
Ja.
Gerade am Anfang, also wird erstmal kaum ein Wort gewechselt oder auch nichts Wesentliches. Mhm. Dialoge kommen da wirklich erst später zum Tragen, aber der erzählt stark über die Bilder. Das ich natürlich als Fan von so ja, Nonnenfilmen, also von Bildern sowieso, aber auch von audiovisuellen Erlebnissen. Mhm. Nonnenfilme, dann es spielt in einem Kloster. Ich finde, der Film ist so atmosphärisch ziemlich, ziemlich dicht, weil der sehr albtraumhaft oder traumhaft eingefangen ist. Ja. Und wir sehen ja auch teilweise Elizabeths Träume und generell hier Licht, Schatten. Wir haben viel so auch mit Kerzen flackern und so Gänge, so mit Steinmauern und sowas. Ne? Mhm. Das ist wirklich das perfekte, für mich, Gruselfeeling, was ja für einen guten Horrorabend, aber vor allem natürlich auch an Halloween ja sehr zuträglich ist. Am Anfang, wie sie schon dahin kommt, ne? Also sie will ja unbedingt und dann sagen aber der ein oder andere Seefahrer sagt dann so, nee, bei dem Wetter fahre ich halt nicht. Und dann ja, kriegt das aber einer mit, der es dann doch für die Kohle macht, aber es ist halt düster, es ist halt, es regnet die ganze Zeit und irgendwie ist auch so eine H.P. Lovecraft-Atmosphäre am Start. Mhm. Weil man eben nicht alles so zuordnen kann und Elizabeth eben auch nicht weiß, was da abgeht. Und wir sehen dann da diese Rituale, die alle auch irgendwie so weird und blutig sind und so weiter. Der heißt Dark Waters, der Film. Also Wasser spielt hier auf jeden Fall eine elementare Rolle.
Ja.
Aber eben auch der Gegensatz, nämlich das Feuer, ist hier auch ein ganz elementarer Bestandteil. Mhm. Und also was ich auf jeden Fall kritisieren kann, ist das Schauspiel. Mhm. Das ist nämlich ziemlich holprig.
Ja, bei den meisten Figuren, Schauspielern sogar.
Also vor allem im Original habe ich ihn ja mal gesehen, die sprechen halt nicht gut Englisch.
Ich wollte gerade sagen, Original ist ja Englisch.
Genau. Ja. Und also ist auf Englisch gedreht und die meisten da können das nicht so gut aussprechen und deswegen ist halt deren Betonung und so, wie sie halt
merkwürdig
ihre Texte rüberbringen, unglaubwürdig und ja.
Hölzern. Hast du schon gesagt, das war das gute Wort.
Holprig, habe ich gesagt.
Okay, ich sag hölzern.
Ja, wie ist denn dein Eindruck? Also ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich mag den. Ich finde den gerade wegen der Atmosphäre cool und am Ende wird es auch nochmal richtig blutig. Wie hast du den denn so empfunden?
Ja, das Blutige würde ich nämlich natürlich dann auch so ein bisschen hervorheben, weil das für mich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen was gerettet hat. Ich oute mich als nicht der größte Nonnenfan. Wobei dieser Film tatsächlich gefühlt in den Nonnenszenen seine Highlights gefunden hat. Ich erinnere da vor allem an die Nonne mit den weißen Augen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und da fand ich das halt lustig, weil eine Zeit lang gar nicht gesprochen wird und wenn dann gesprochen wird, also von ihr gesprochen wird, versteht das keine Sau, beziehungsweise es braucht eine Übersetzerin. Das fand ich zum einen lustig, aber auch creepy und das ist auch so das, was das Ganze hier so ausmacht. Wirklich so eine, ja, irgendwie so, ja, so eine wundersame Atmosphäre. Wir sind ein bisschen so, beziehungsweise unsere Figur ist ja auch so ein bisschen wie Alice in so einem okkulten Wunderland.
Ja, kann man sagen, ja.
Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen surreal, so ein bisschen verträumt, aber eher so im düsteren Sinne. Er wird dann hin und wieder mal schön blutig, ne, vor allem was dann so in Anführungsstrichen Kannibalismus angeht. Hat mich dann auch so in der Richtung so ein bisschen an Fulci erinnert, wenn es dann in diesem Kloster um...
Möchtest du damit sagen, es wird dann doch sehr italienisch?
Ja, genau. Ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, attestieren. Wenn man das so von der Erzählweise her betrachtet, weiß ich nicht, vielleicht auch, ob man da Jodorowsky ein bisschen mit reinbringen kann und oder vielleicht sogar sollte.
Boah, also weiß ich nicht. Hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger gesagt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der wirklich die Spannung halt die meiste Zeit hält. Also der entlädt sich nicht.
Ja.
Maximal am Ende. Es gibt zwar dann nochmal diese Albtraum-Szene, aber die wird ja jetzt auch nicht mit so einem Knall ausgelöst. Wir haben ja neben den Nonnen dann auch noch Kinder, ne, die zwei kleinen Kinder. Das ist natürlich sehr Shining-mäßig, ist klar.
Ja, klar.
Eine eindeutige Hommage, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann halt diese Person, die da am Kreuz auf sie zukommt. Also dieses Kreuz fährt so auf sie zu, aber das ist auch nicht so schnell oder entladend gemacht, nicht so mit so einem Jumpscare Buhu und laut und Knall, sondern das kommt wirklich erst am Ende. Und das finde ich halt cool. Das hat so einen richtigen Oldschool-Charme, dass so die Anspannung ist die ganze Zeit da, weil wir auch überhaupt nicht checken, was ist denn da los, warum? Ja. Und ja, eigentlich ist es so, dass sie einfach nur ja, etwas über sich und ihre Familie erfährt. Aber dann geht es am Ende auch gut zur Sache. Mhm. Und der Film ist dann auch typisch italienisch, also wie Dario Argento auch. Sobald alles erzählt ist, ist dann auch vorbei. Da wird sich dann nicht mehr lange aufgehalten. Ne?
Ja,
dann ist auch zu Ende. Und dann ist das, glaube ich, 90 Minuten. Viel länger geht er, glaube ich, nicht. Und ist da für mich dann eine runde Sache. Also auf jeden Fall einer von den moderneren Filmen, ist auch gerade in den 90er Jahren auf jeden Fall ein besonderer Film, der, ja, weiß gar nicht, so wirklich kaum Vergleiche hat. Also hat eher so einzelne Elemente die man in anderen Filmen findet, aber so in der Kombination weniger.
Ja. Ich fand interessant auf jeden Fall, wodurch er dann am Schluss so ein bisschen Unbehagen auch nochmal bei mir auslösen konnte, aber wo er auch kurz davor war, so meine Nerven zu überstrapazieren. Ich weiß nicht mehr genau, wann er damit eingesetzt hat, aber ich würde mal sagen, so im letzten Drittel recht früh mit Kinderweinen.
Oh, ja, ja, ja.
Das fand ich dann irgendwann auch ein bisschen too much, weil so Kinder schreien und so weiter, das ist auch schon manchmal schwer zu ertragen, aber Kinder weinen ist dann, glaube ich, finde ich, ist dann nochmal eine ganz eigene Liga, weil man das auch nicht so einfach ausblenden kann. Das hat mich dann am Schluss schon ein bisschen mehr mit partizipieren lassen im negativen Sinne. Also zumindest, was die Gefühlslage angeht, negativ. Was natürlich positiv ist, ist, dass man sich dann halt noch mehr in der, wie heißt sie nochmal?
Elizabeth?
Genau, in ihrer Figur dann halt auch wiederfindet, beziehungsweise mit ihr halt leiden kann, sag ich mal. Aber ja, für mich war halt schon fast alles gesagt nach dem Motto so, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Finde ich auch immer schwierig, da, sag ich mal, Vertreter zu finden, die mich in Gänze begeistern.
Was ist jetzt, Gruselfilm?
Nee, so allgemein das Nonnenthema verarbeitet im Film.
Ich würde den ja jetzt auch nicht als glasklaren Nonnenfilm bezeichnen, sondern in erster Linie wirklich als Gruseldrama.
Aber es ist ja dann trotzdem schon sehr deutlich ja auch immer die christliche Symbolik.
Ja, 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 klar. Die brennenden Kreuze, das sieht geil aus.
Genau. Ja, ja.
Also wenn die Nonnen da kommen mit den brennenden Kreuzen, die stehen da auf dem Berg und so, also das sind schon coole Bilder.
Das ist die Sache. Es ist teilweise interessant inszeniert, also so interessant, dass es halt auf jeden Fall einen künstlerischen Mehrwert hat. Aber es gibt mir dann bis auf dieses unbehagende Gefühl nicht viel mehr.
Ich weiß gar nicht, ob der Film wirklich viel mehr erreichen wollte.
Okay.
Also darum geht's ja. Grusel, okay. Unbehagen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie inhaltlich noch, ich glaube, da ist mehr Form über Inhalt, aber ne, ich meine, jetzt nicht dich überzeugen oder den Film vor dir verteidigen, hatte mich nur gewundert.
Ja, das wundert mich nicht. Ja, war nett, den mal gesehen zu haben. Danke an den Tom, aber ja, ist jetzt nichts, was ich unbedingt tatsächlich nochmal schauen müsste.
Na schade, ich habe dir den schon gekauft zum Geburtstag, aber kriegst ihn halt nicht.
Ach, so eine Schande.
Okay, Peter, wer hat sich denn den letzten Film dieser Podcast-Episode gewünscht?
Das war der traumhaft tollkühne Till. Nee, ich höre immer auf mit diesen blöden Alliterationen. Es war der gute Till, Punkt.
Jawohl, der Till hat mal Geschmack für Gehirn bewiesen oder für Innereien, indem er sich einen Untotenfilm, aka einen Zombiefilm, gewünscht hat aus dem Jahre 1974. Und zwar einen Film, der bekannt ist unter dem Titel Das Leichenhaus der lebenden Toten, aka Invasion der Zombies, aka Non si deve profanare il sonno dei morti, aka Let Sleeping Corpses Lie, aka The Living Dead at the Manchester Morgue. Mehr Titel habe ich auf Anhieb jetzt nicht gefunden, aber ich glaube, es reicht auch erstmal.
Ja, ich würde auch sagen, das ist genügend Material, was man in irgendwelche Suchmaschinen eingeben kann und man andere Filme findet.
Ja, ein Regisseur des Spaniers Jorge Grau, und ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, tatsächlich.
Ach, ist ja lustig.
Ja, wie kommt das? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist nämlich so, ich habe diesen Titel schon mehrfach natürlich gehört. Ich habe ihn gesehen auf Börsen, seit Jahren natürlich.
Du meinst jetzt hauptsächlich Invasion der Zombies, oder? Das ist schon in Deutschland, glaube ich, der bekannteste.
Nee, Das Leichenhaus der lebenden Toten.
Ja, echt?
Also unter dem Titel auf jeden Fall habe ich ihn schon häufiger gesehen, und auch dieses Plakat, und ich hatte das immer verbunden mit Die Nacht der reitenden Leichen und so.
Ah, okay.
Und dachte, falsch. Ja gut, kenne ich, bla, brauche ich nicht und so. Und dann vor ein paar Monaten waren wir ja in Neuss auf der Börse. Da habe ich dann gesehen Invasion der Zombies. Ich so, was ist das denn? Wieso kenne ich gar nicht? Cover war aber interessant. Und dann habe ich den Kai Pino gefragt. Und ich so, Kai, kennst du das? Der so, ja klar, das ist der so und so. Und das ist dieser spanisch-italienische, ja, der ist gut. Ich so, für 12 Euro kannst du mitnehmen. Ich so, ja gut. Habe ich hier mitgenommen in einem Pappschuber, und das hat halt zwei Cover. Und da war auch dieses alte Cover und mit dem Titel Das Leichenhaus der lebenden Toten drin. Ich so, ach so, das ist der. Und dann habe ich die Zusammenfassung gelesen, also die Geschichte, die Synopsis, und habe festgestellt, den Film habe ich noch nie gesehen.
Du bist unmöglich.
Was ist denn hier los? Und den wollte ich dann gucken, die letzten paar Monate, und auf einmal wird der hier gezogen als Patreon-Pick, oder beziehungsweise, ja, nehmen wir ihn jetzt als Patreon-Pick für das Halloween-Special, fürs Podcast-Finale, und habe ich mich sehr gefreut. Was passiert denn in diesem Film, Peter?
Ja, also das versuche ich jetzt auch nochmal relativ kurz zu fassen. Der Film ist ja aus dem Jahr 1974 oder 75, also da habe ich auch unterschiedliche Informationen, beziehungsweise ich glaube 75 ist er auf jeden Fall in Deutschland im Kino gelaufen.
Ja, das ist korrekt.
Aber der bedient sich halt auch schon, ja, wie soll ich sagen, relativ moderner Geschichten in, ne, also in Richtung, wie es dazu kommt, dass Zombies entstehen. Weil in dem Fall geht es um Schädlingsbekämpfung, so eine neue Technologie, die dafür sorgt. Also eigentlich soll das natürlich eingesetzt werden, um Ungeziefer zu töten, damit ne, die Ernte stimmt. Aber beim Ausstreuen, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich bei Menschen dann die Nebenwirkung, dass die Toten wieder zum Leben erweckt werden.
Es ist nämlich so, dass die Organismen, also so Schädlinge halt, dass die sich dann kannibalisieren. Also die werden irgendwie so durch die Strahlung, die die da benutzen, das ist auch wichtig, dass das halt Strahlung ist, dann so umgepolt, dass sie sich gegenseitig zerfleischen und nicht auf die Pflanzen gehen und auf das Getreide und so weiter und so fort. Das funktioniert aber, deswegen sagen die, ja, es ist total sicher gegenüber dem Menschen. Es funktioniert bei Menschen nicht. Es funktioniert nur bei ja, untergeordneten Lebewesen beziehungsweise noch nicht entwickelten Lebewesen. Was noch nicht so getestet wurde, ja, es funktioniert eben nämlich auch bei Babys. Und da hat das nämlich seinen Ursprung. Babys werden dann aggressiv, kratzen, beißen und so weiter und so überträgt sich das dann. Und dann kehren die Toten wieder.
Richtig.
Weil die natürlich dann auch diese Schädlingsbekämpfung ausweiten und der Hauptdarsteller, der Hippie hier, der langhaarige Hippie, so ein bisschen an Blutiger Freitag erinnert, der ist auf dem Weg, eigentlich will er nur ein Wochenende in Ruhe in einem Haus am See verbringen, aber dann fährt ihm halt eine Dame in sein Motorrad rein und das dauert halt Tage, bis es repariert ist, das heißt, die fahren dann irgendwie zusammen mit dem Auto rum und kommen dann halt dahin.
Ja.
Und irgendwann kommen sie auch zu diesem Leichenhaus, zu dem Titelgebenden, also es hat tatsächlich eine Bewandtnis. Ja, das Besondere an dem Film ist eben, dass der so diese, ja, dass er schon damals Themen beackert hat, die auch heute nicht wieder, sondern immer noch aktuell sind, mit denen wir uns auseinandersetzen, nämlich, dass aus wirtschaftlichen Gründen auf die Natur geschissen wird und das Folgen für den Menschen hat.
Ja.
Denn alle Parteien haben ja hier irgendwie recht. Das ist ja irgendwie ganz cool zu sagen, ey, wir brauchen ja was zu essen, also sollen wir die Schädlinge bekämpfen. Auf der anderen Seite ist das Motiv dahinter ja Profit, aber was es dann halt macht, ist, dass die Menschen sich gegenseitig zerfleischen, beziehungsweise dann die Untoten irgendwann.
Mhm.
Und die geilste Figur hier ist auf jeden Fall der Kommissar. Also was der hier an Sprüchen von sich lässt und wie der sich verhält, das ist so, so lustig. Also da habe ich meine helle Freude dran gehabt. Ne? Also es ist natürlich auch wieder so dieses, die ältere Generation gegen die jüngere. Der Kommissar ist halt so ein alter weißer Mann und beschimpft den natürlich auch mit den langen Haaren, das ist doch schwul und so. Ne? Also diese Sachen, die man halt damals gesagt hat, die auch damals schon nicht cool waren. Und dann, wenn es zum Beispiel darum geht, die ist auf der Suche nach ihrer Schwester.
Genau.
Ne? Und dann weint die, also diejenige, die da in das Motorrad gefahren ist von dem Hippie, in Anführungsstrichen Hippie. Und dann weint die und er hat erstmal den Hippie schon an die Wand gepresst und sagt so, ey, wenn ich sage, sie bleiben hier, dann bleiben sie hier und so. Ne? Und sie hören jetzt auf zu heulen. Und er brüllt die halt einfach alle an und später ist er auch sehr kompromisslos mit der Schusswaffe unterwegs. Weil er sich dann einfach denkt so, ich fange jetzt gar nicht an, irgendwie hier neue Methoden anzubringen und hier irgendwie dieses ganze Love, Peace and Harmony rumgelabert. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin noch hier vom alten Schlag und ich baller alle kaputt. Es ist großartig, weil wir auch sehr viel Zombie, aka Untoten-Action, hier geliefert bekommen. Es ist eine Schande, dass ich diesen Film vorher noch nicht gesehen habe. Das war einfach reine Unwissenheit und Dummheit. Ich finde ihn absolut großartig.
Okay, ja gut, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen, den großartig zu nennen.
Ich finde das einer der besten Zombie-Filme, die es gibt.
Wow.
Man redet immer von Night of the Living Dead und so, vollkommen zu Recht, Dawn of the Dead und so weiter. Aber schon irgendwann kurz danach muss auch dieser Titel fallen, weil der diese politischen Ebenen hat. Der ist unterhaltsam, er hat die Action, er hat Ausweitungsszenen und der ist einfach cool.
Cool finde ich vor allem auch die Zombies in vielerlei Hinsicht, weil ich denen gerne dabei zuschaue, wie sie hier immer wieder Steh-auf-Mädchen spielen, weil sie immer wieder niedergestreckt werden und also ne, teilweise stört sie das nicht, dass sie angeschossen werden, ist halt natürlich im Kopf, aber wenn sie dann halt zu Boden gehen und ganz laissez-faire wieder aufstehen, als wäre nichts gewesen, das ist schon cool mit anzusehen. Aber ja, ich gebe dir recht, was den Witz angeht, ist das schon sehr cool, weil ich finde auch ihn, den George, hier von Ray Lovelock gespielt.
Geiler Name auch.
Auf jeden Fall, auch schön Alliteration fast schon, also der Nachname. Ne, wenn der, das war an der Tankstelle, wo er sie dann ablädt, wo sie dann auch die Vision hat oder die Halluzination hat, dass wenn ihr ein Mädel ein Glas Wasser gibt, sie dann einen Zombie sieht und dann ausrastet, aber er lädt sie da eigentlich nur ab und klaut ihr den Wagen und sagt dann so von wegen, ne, hier, no time to explain, ich bin bald wieder zurück. Das ist schon lustig, was hier passiert.
Ja, wie sie auch da dieses Kind dann da irgendwie so weg.
Ja.
Überhaupt diese Dialoge zwischen den Figuren finde ich auch wirklich sehr unterhaltsam.
Auf jeden Fall. Aber es ist dann natürlich auch wieder so, dass das klassische, Frauen werden hier wieder sehr hysterisch. schwierig gezeichnet, aber das ist, glaube ich, der Zeit so ein bisschen geschuldet.
Klar.
Die Musik gefällt mir natürlich wieder. Ich bin, was das italienische Kino angeht, eigentlich immer dabei bei der Musik. Aber ansonsten fällt es mir schwer, hier irgendwelche, sag ich mal, Szenen auszumachen, die ich irgendwie wirklich geil fand.
Ach, ist immer traurig.
Ja, ich habe nichts, wo ich sagen würde, das fand ich ikonisch. Fällt dir da spontan irgendwas ein? Deswegen hat er sich besonders gelohnt?
Also auf jeden Fall die Sequenz in dem Leichenhaus. Also okay. Wenn die sich da durch die Zombies schießen und prügeln.
Ja.
Also auf dem Friedhof das, dann die Szenen, es sind halt mehrere Szenen tatsächlich, ne? Das auf der Treppe, dann später in diesem Leichenhaus tatsächlich, im Finale. Ja.
Okay.
Es sind mehr so die Figuren an sich, sowas halt eher.
Okay.
Also wie gesagt, so unser Protagonist und vor allem der Kommissar, der ist halt das ist der Knaller.
Ja. Ja gut, letztlich ist er dann inhaltlich auch dem einen oder anderen Zombie-Film natürlich überlegen, weil er dann halt mehrere Ebenen bedient.
Er hat wirklich was zu erzählen, ja.
Vor allem dieser Ansatz, dass das Gesellschaftskritische, damit kann nicht wirklich jeder aufwarten, aber... Ich weiß nicht, das ist für mich im Großen und Ganzen irgendwie, ich kann das irgendwie schwer beschreiben.
Merkt man gar nicht.
Ja, doch, merkt man. Aber für mich ist er halt nicht ansatzweise in einer Liga mit den Romeros.
Also ich kenne da drei Romeros, denen ist er auf jeden Fall überlegen.
Ja, ja, aber ich rede ja nur von den anderen drei Romeros. Ja, okay. My Land of the Dead würde ich auch noch davor setzen.
Ah, nee.
Doch.
Müssen wir vielleicht mal eine zweite Chance geben oder halt eine zehnte. Also Land of the Dead, der war für damals auch schon echt okay, aber so gut, vor allem wie die alten ist er auch nicht.
Nö, nur besser.
Nee.
Als der hier.
Nee, das ist falsch. Das ist einfach falsch, Peter.
Das tut mir leid, gut, dann.
Du kannst auch, Peter, mach doch einfach mal ein Patreon-Abo bei uns und dann kannst du dir, du wünschst dir Land of the Dead. Dann gucken wir den nochmal und besprechen den.
Okay, ich soll dafür zahlen, dass wir den gucken und reviewen.
Ja.
Okay, das ist ziemlich dumm. Ich kann es einfach vorschlagen und wir machen es.
Ja, aber dann habe ich ja nichts davon.
Du hast auch so gesehen von den 5 Euro nichts.
Ach, wieso nimmst du das jetzt immer so ernst?
Sorry, das ist manchmal mein Ding.
Bei so einem spaßigen Film am Ende. Ja, schade. Also ich finde den echt sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß, also es ist schade, dass ich den erst so spät entdeckt habe. Aber der ist halt wirklich einfach unter dem Radar geflogen. Also beziehungsweise ich kannte den Titel, aber es ist einfach, hat mich da vertan. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich gedacht habe, Filme, die unter einem gewissen Titel sind, dass das andere Filme sind und dass ich die schon kenne oder dass ich die nicht gut finde. Und dann hat sich da was ganz anderes bei rausgestellt. Naja, irgendwann hat man einfach nicht mehr den Überblick. Und umso mehr freue ich mich, dass ich nochmal einen alten, neuen Film quasi entdeckt habe, weil Filme sind ja nicht alt, wenn man sie noch nicht gesehen hat.
Ja. Letztlich das Coole ist natürlich auch das Ende, weil er da auch so ein bisschen fies ist, ironisch, wenn man überlegt, wer hier für was stirbt, beziehungsweise was letztlich überlebt. Das kann man dann vielleicht auch noch so. Das Finale fand ich auf jeden Fall sehr stark.
Ja, absolut.
Immerhin.
Also meinst du das Finale oder das Finale?
Das Finale, tatsächlich.
Ah, ja, okay. Ja, ja.
Nee, aber auch das Finale an sich ist schon so gut, weil ich meine, der braucht ja auch ein bisschen Zeit, um hier in die Gänge zu kommen, weil die erste halbe Stunde ist halt wirklich dieses eigentlich nur so in Anführungsstrichen Landstreicherei. Die kommen ja nicht wirklich schnell voran, beziehungsweise die Zombies brauchen, also bis wir die Untoten sehen, in Action sehen, da dauert er schon noch ein bisschen.
Ja, ist jetzt nicht wie bei Night of the Living Dead, dass direkt am Anfang schon ein Zombie vorbeikommt. Oder ein Untoter, ein lebender Toter.
Ja.
Hier ist es schon so, ja, das stimmt, der Film braucht ein bisschen, das kann man so sagen. Allerdings würdest du den heute drehen, hättest du natürlich innerhalb der ersten 5 Minuten schon mal irgendwo, oder würdest du mit dem Baby anfangen, oder du hättest irgendwie, weiß ich nicht, Nahaufnahmen von diesen Schädlingen, die sich gegenseitig bekämpfen, und dann noch ein Zombie wieder noch irgendwo einem in den Hals beißt und dann erst 20 Minuten Exposition oder Figurenaufbau und so weiter. Stimmt schon, mich hat das nicht gestört, ist auch wirklich... Ja, ein bisschen der Zeit geschuldet, in dem der Film entstanden ist.
Ja, dein Highlight, aber auch nicht wirklich mein Lowlight, war auf jeden Fall schön, den dann auch bei mir mal zu komplettieren. Also, beziehungsweise den dann mal von der Watchliste zu schreiben. Auch wenn ich ihn jetzt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Erst seitdem der Till den halt sich gewünscht hat, war der mir, wobei den Namen kannte ich, aber auch nie irgendwie die Motivation groß gehabt, mich mal daran zu wagen. Aber dafür ist das ja auch ganz gut.
So sieht's aus, ja. Und das war's dann in Podcast-Form mit dem Halloween-Monat Oktober.
Stimmt.
Es erwarten euch aber auch noch fantastische Videos. Erstmal unser Review zu Saw X und das große Finale mit einem Horror-Klassiker, könnte man sagen, von Stanley Kubrick mit zwei gänzlich unterschiedlichen Meinungen. Vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen. Kann sein. Müsst ihr euch angucken, um es wirklich herauszufinden.
Das ist ja spannend.
Ja, aber ich kann schon mal sagen, dass nächste Woche wir im Podcast... oder in der nächsten Podcast-Episode bestimmt den einen oder anderen Horrorfilm auch noch dabei haben werden. Weil das ist ja bei uns das ganze Jahr quasi Halloween. Ja. Jetzt haben sich natürlich wieder einige Kanäle auf die Fahne geschrieben, Horrorfilmexperten zu sein. Und dann so Sachen zu formulieren wie Midsommar ist der einzige Film oder der erste Film, der uns gezeigt hat, dass es auch im Hellen gruselig sein kann, was natürlich völliger Quatsch ist.
Falsch!
Oder wenn es um ikonische Horrorregisseure geht, fängt das alles dann erst irgendwie bei, weiß nicht, bei Wes Craven oder bei Romero an. Ich denke, okay, also von Murnau und von Hitchcock und so sprechen wir nicht. Mhm. Na gut, bisschen Zynismus, bisschen Gatekeeping, bisschen über andere Stellen, bisschen sticheln. Dafür bin ich zumindest bekannt.
Ja.
Und
und auch gehasst und gefürchtet.
Richtig, aber ich mache nur Spaß. Ich will nur spielen. Ich mache nur ein bisschen Spielspaß. Also,
okay. Und ich mache alles kaputt oder was?
Nö. Peter verabschiedet uns jetzt wie immer, verabscheut uns gleich wie immer und ich sag vorher einfach vielen Dank und zwar in die Richtung des Peters natürlich, aber auch der Patreons, selbstverständlich, die ja diese Episode hier maßgeblich gestaltet haben.
Die haben die finanziert quasi.
Das auch, vornehmlich. Ja. Und natürlich vielen, vielen Dank an die Filmfressen-Familie. Tschüss, bis zum nächsten.
Natürlich auch Dank in eine Richtung. Es war ein fantastischer, gruseliger Halloween-Monat. Oktober. Das hat ganz viel Spaß gemacht, über so viele großartige Filme zu sprechen. Zwei kommen ja noch auf euch zu. Ja, wobei ein großer Klassiker und ein aktueller. Aber ja, es wird natürlich weitergehen, denn auch Ende des Monats und auch im November, ne, Saw läuft ja erst im November an, Ende November sogar, kommen natürlich auch wieder einige Verleiher mit einigen Horrorfilmen um die Ecke. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und so wird es wahrscheinlich in den nächsten Podcasts Plural immer mal wieder einen Horrorfilm geben, über den wir sprechen. Und aus den USA kommt ja auch immer hier schon was rübergeschwappt, was wir dann eventuell mitnehmen und dann vielleicht sogar exklusiv für unsere Patrons besprechen. Ne, so wie wir diese Woche den Cobweb in einem exklusiven Patreon-Podcast besprochen haben. Ja, das heißt, die haben wir diese Woche auch wieder bombardiert, genauso wie den ganzen Monat. Also ne, bei Patreon kriegt man auf jeden Fall ordentlich was für sein Geld. Daher natürlich die Empfehlung, sinnvolle, kluge Erweiterung, ein Upgrade zum Filmfressen-Familien-Patreon. Mitglied, das wir euch ans Horrorherz vor allem legen, ist auch schon relativ günstig zu haben. So könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, hier nicht zu verpassen, was wir euch in irgendeiner Form hier zu berichten haben. Bin ich auf jeden Fall auch schon gespannt, was so im November und wir bewegen uns jetzt ja auch schnell Richtung Jahresende, was da alles auf euch zukommen wird. Ich meine, wir wissen natürlich schon von dem einen oder anderen Beitrag und wir wissen natürlich auch, das wird fantastico und in diesem Sinne hoffe ich auch, dass ihr den ganzen Monat Oktober fantastisch in Erinnerung behaltet, euch immer wieder unsere Beiträge anhört oder nachholt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hoffe auf jeden Fall, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zum nächsten Mal.